Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein neuer Montag und ein neuer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. So enttäuschend gerade die Top-Teams auftreten und die Underdogs überraschen. Ich bin froh, dass Fabi und Sören bisher wie erwartet ihre Leistungen abgerufen haben und auch heute wieder hoffentlich da weitermachen, wo sie in der letzten Woche aufgehört haben. Grüß euch Jungs. Seid ihr soweit fit und bereit?
Moin. Alles soweit in Ordnung. Danke.
Ja, und auch ich sitze mit meinem Anpfiff 15:30 weißen T-Shirt allzeit bereit, um über Fußball zu sprechen.
Hervorragend. Ich hoffe, die Einleitung, Fabi, hat dir heute auch wieder gefallen, nachdem Sören ja letzte Woche das übernommen hatte.
Wie ja, vor allem quasi. Der quietschende Stuhl im Hintergrund.
Ja, du, das ist ein
dann
Problem.
Nochmal deutlich.
Ja, da bist du nicht der Einzige, dem das schon aufgefallen ist. Also habe ich die Woche auch schon des Öfteren im Homeoffice, ja. Muss ich mal gucken, inwieweit er die Stadt
hat. Wir müssen sammeln für dich sozusagen, für einen neuen Stuhl.
Sessel, Stuhl, ich bin da relativ flexibel oder Sitzball, je nachdem.
Den Einleitungskönigsstuhl zu Weihnachten.
Genau. Ja, Jungs, Spieltag Nummer 5 waren wieder einige ja, seltene Ergebnisse mit dabei. Das haben wir, glaube ich, alle bei unseren Tippscheinen am Wochenende feststellen müssen. Bei Fabi weiß ich nicht,
ob da
was da rumgekommen ist.
Ich habe zum allerersten Mal, glaube ich, seit 20 Jahren bestimmt wieder Toto gespielt. Ich habe sogar hier meine Frau, die Julia, tippen lassen und Sonntagmorgen die Samstagspiele ausgewertet. Ich hatte kein einziges richtig und Julia hatte tatsächlich ein richtiges. Aber ich muss dazu sagen, ich habe meinen Teil zum Jackpot beigetragen, der ja, glaube ich, nicht geknackt worden ist.
Wurde nicht geknackt und darunter die Kategorie ist, glaube ich, waren, glaube ich, auch nur 6 oder 7 Leute. Das heißt, am kommenden Wochenende sollten wir da unser Glück auf jeden Fall nochmal versuchen. Sörens Schein, den habe ich ja ausgefüllt, war dementsprechend auch mehr als bescheiden. Und
ja, gut, dass Sören daneben liegt, ist ja auch nicht verwunderlich. Aber. Das wusste ich am Freitag schon, als er seine Tipps abgegeben hat.
Ja, und wenn man im Moment auf den VfL tippt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man nichts gewinnt.
Das stimmt. Ja, lasst uns mal anfangen mit dem Spieltag. Ein Spiel, wo wir mit Sicherheit, allein wegen der Statistik her, mit Sicherheit alle auf die 1 gesetzt hätten, war das Freitagabendspiel Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim. Die Dortmunder gewinnen mittlerweile ihr 33. Freitagsheimspiel. Beziehungsweise bleiben da ungeschlagen, haben jetzt 25 Siege, 8 Unentschieden. Starke Heimbilanz an einem Freitagabend. Am Ende steht ein 1-0. Aufgrund der Höhe wahrscheinlich etwas zu wenig, allerdings im Großen und Ganzen ein total souveräner Auftritt der Dortmunder, gerade in der ersten Halbzeit, wo die TSG offensiv überhaupt nicht gefährlich wurde. Die Dortmunder haben es da verpasst, nach der frühen Führung durch Marco Reus, in der Folge unter anderem durch Modest, dann auf 2-0 zu stellen. Und in der zweiten Halbzeit, Fabi hat, glaube ich, die ersten 70 Minuten komplett verschlafen gehabt, schrieb dann irgendwann, schade, dass Hoffenheim keine Spitzenmannschaft ist, um den BVB nochmal zu fordern. Gebe ich hier vollkommen recht, die TSG offensiv an dem Spieltag, glaube ich, waren es nochmal 1-2 Abschlüsse in der zweiten Halbzeit, die nicht wirklich gefährlich wurden. Alles in allem wurde da die Abwehr um Nico Schlotterbeck und Mats Hummels eigentlich so gut wie gar nicht großartig gefordert. Also das war ein relativ souveräner oder doch sehr souveräner Auftritt der Dortmunder.
Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ab zum nächsten Spiel. Nein, Spaß.
Nein, oder? Sören, du hast das Spiel mit Sicherheit gesehen.
Ja, ich war überrascht, muss ich wirklich sagen. Ich habe gerade auch, weil die Hoffenheimer eigentlich in den letzten Spielen einen guten Eindruck gemacht haben, gerade auch offensiv, dass das so deutlich ist. Der BVB ja wirklich von der ersten Minute an unglaublich konzentriert, auch sehr reif, finde ich, sehr abgezockt. Und das hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und da stehst du, glaube ich, jetzt im Moment zurecht auf dem zweiten Tabellenplatz.
Vierter Sieg dieses Jahr. Dritte Mal zu Null.
Man merkt, dass Sörden offensichtlich vom Freitag auf Samstag danach in der BVB-Bettwäsche geschrieben hat, weil er ja selten so gut von den Dortmundern spricht. Ich meine, was macht das für einen Eindruck im Moment? Dortmund gewinnt die Spiele. Am Ende des Tages muss es, glaube ich, gar nicht vom Ergebnis her so knapp ausgehen, weil sie einfach ja, die klar bessere Mannschaft waren und Hoffenheim an sich einfach viel zu ungefährlich war. Ich glaube, zum Teil hat sich das auch letzte Woche bei den Hoffenheimern schon ein bisschen angedeutet, dass es da durchaus ein bisschen in der Offensive im Schuh drückt. Aber am Ende des Tages wird es allen Dortmundern, glaube ich, relativ egal sein. Hauptsache, das Wochenende mit 3 Punkten starten. Und jetzt hast du natürlich auch eine Situation, wo du ziemlich vorne mit dabei bist. Du liegst vor den Bayern. Ich glaube, schöner kann es nach dem 5. Spieltag nicht sein.
Und gerade jetzt die Doppel-6 bzw. 6er- und 8er-Position mit Özcan und Bellingham. Bellingham, der sich jetzt ein bisschen weiter nach vorn hin orientieren kann und Özcan, der ihm da den Rücken frei hält. Das ist schon, sieht schon ziemlich gut aus jetzt nach 2 Spieltagen, wo die beiden zusammenspielen. Und Sören, du wahrscheinlich warst hellauf begeistert von dem Auftritt von Julian Brandt am Freitag.
Ja, es ist eigentlich müsste man ihm das Ticket schon für Katar geben. Sehr, sehr guten Eindruck. Das war ja nicht überraschend, dass er jetzt so viele Spiele bekommt. Gerade unter Edin Terzic in der vergangenen, beziehungsweise vor ja, gutem Jahr, hat er ja nicht unbedingt viele Spiele gemacht unter ihm. Und jetzt gehört er zum Stammpersonal.
Fabi, du noch was zu Julian Brandt? Ja, Niklas Süle, ja, bitte.
Also grundsätzlich muss man definitiv ja, feststellen, dass es am Freitag ein durchaus gelungener Auftritt war. Ich bin eigentlich immer ein bisschen hin und her gerissen, wie es wohl aussieht, wenn die Dortmunder wirklich ja, demnächst ja, auf die größeren Teams treffen werden, vor allem jetzt auch nächste Woche gut. Die Leipziger jetzt natürlich, ja, werden wir gleich nochmal drauf kommen, vielleicht nicht in der Verfassung, aber grundsätzlich bin ich vor allem gespannt drauf, wenn die Dortmunder wirklich den Top-Teams gegenüberstehen. Bisher waren es ja zumeist Gegner, die du, glaube ich, als Borussia Dortmund mit dem Anspruch, den du hast, auch schlagen musst. Klar, trotz alledem muss man die Spiele auch erstmal so über die Runden bringen. Am Ende des Tages, ich bin wirklich jetzt auf nächste Woche dann gespannt. Es wird auch trotz der Verfassung der Leipziger, glaube ich, eine ja, ziemliche Herausforderung. Ich freue mich schon auf das Spiel auf jeden Fall. Und ich bin gespannt.
Wenn ja ziemlich intensive Wochen. Jetzt kommen wir in den Rhythmus wirklich. Alle 3, 4 Tage kommen die Spiele dann und da wird es natürlich dann auch bezüglich des Personals beim BVB dann auch spannend werden. Jetzt durch jetzt die nächste Verletzung. Gittens fällt wahrscheinlich auch ein paar Wochen aus. Gleich wie Dahoud, der jetzt, glaube ich, was war es, glaube ich, bis Ende des Jahres irgendwie ausfällt mit der Schulter-OP im defensiven Mittelfeld. Da darf dann auch nicht so viel passieren. Guerrero auf der linken Seite hat jetzt auch am Wochenende wieder nicht gespielt. Ist ja der Einsatz unter der Woche, glaube ich, auch fraglich. Ja, und jetzt kommt mit, was haben wir, Fabi, sagtest du, jetzt kommt Kopenhagen unter der Woche. Dann hast du Leipzig, City und dann das Revierderby. Das sind schon sportliche Wochen für den BVB. Aber danach kannst du natürlich ja, alles perfekt in die Wege leiten, wenn du da das ein oder andere Mal als Sieger vom Platz gehst, ne? Gerade mit dem Sieg gegen Kopenhagen sollst du auf jeden Fall starten in den Champions League. Da darfst du ja eigentlich jetzt auch keine Ausrutscher erlauben, gerade zu Beginn, nach der enttäuschenden letzten Saison in der Champions League. Aber gut, da kommen wir dann ja bestimmt noch später zu. Lass uns mit einer Mannschaft weitermachen, ja, die jetzt im 5. Bundesligaspiel weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg warten muss und auch gerade vom Spielerischen her, von der Mannschaft her, ja, da weiß man noch nicht so wirklich, was Niko Kovac da vorhat. Er hat es jetzt versucht, am Anfang der Saison ohne Max Kruse, jetzt mit Max Kruse. Ich habe beim VfL Wolfsburg so ein bisschen das Gefühl, dass da die Spieler mehr oder weniger alle mehr mit sich selbst beschäftigt sind und dass da keine wirkliche Mannschaft auf dem Platz steht. Hat man jetzt, glaube ich, am Wochenende auch wieder gesehen, du gehst sehr, sehr früh in Führung und was eigentlich Sicherheit geben sollte. Und danach gibst du das Spiel eigentlich komplett aus der Hand und bekommst danach überhaupt gar keinen Zugriff mehr weiter aufs Spiel. Gehst mit 3 zu 1 Rückstand in die Halbzeit. Und ja, der Anschluss zwischenzeitlich zum 3-2 hinterher kam ja aus dem Nichts und quasi Postwenden passt ja auch zu dem Tag dann. Kriegst dann auch noch das 4-2 quasi fast im Gegenzug. Also letzte Saison Marc van Bommel, glaube ich, wie viele Spieltage waren es? 8., 9. Spieltag wurde er ja auch schon ja, rausgeworfen. Also bei Niko Kovac und dem VfL Wolfsburg, ja, einige Fragezeichen momentan.
Absolut. Und er hat ja nach dem Spiel auch direkt die Mentalität kritisiert von seinem Team. Und ja, das ist einfach schlecht. Ich glaube, da sind VW haut da sehr, sehr viele Millionen rein. Und du hast jetzt, wie schon in der vergangenen Saison, wieder nicht das, oder man sieht nicht das, was man eigentlich erwarten sollte. Du hast gesagt, richtig gesagt, also das ist ja keine Mannschaft, die da auftritt. Ich sehe ein bisschen die Parallele zu Hertha BSC in der vergangenen Saison, wo man auch sagt, das sind richtig gute Einzelspieler. Aber es kommt nichts bei rum, weil sie nicht als geschlossen als Mannschaft auftreten, und das kann man, glaube ich, jetzt auch 1:1 auf Wolfsburg kopieren. Das ist nicht gut. Niko Kovac muss sich da auch wirklich was einfallen lassen, wobei ich da mittlerweile auch schon so nach den 5 Spieltagen den Eindruck habe, so wirklich Lust hat er nicht auf Wolfsburg. Ja, und da wird es wirklich jetzt spannend sein in den nächsten Wochen, ob da eine Leistungssteigerung kommt, weil ich finde auch gerade offensiv, da sind ja eigentlich Qualitätsspieler unterwegs. Ist das viel zu wenig. Und da muss Kovac natürlich jetzt auch irgendwie den Turnaround schaffen, weil das, nochmal, das ist Qualität, die der VfL eigentlich hat, nur die kommt nicht auf den Platz.
Schwester-Saisonstart, Fabi, seit 21 Jahren, 2 Punkte bis dato. Ja, offensiv drückt der Schuh, hinten teilweise die Tore, die sie bekommen, der Ausgleich durch Ljubicic, ja, ein einfacher Doppelpass auf Höhe vom 16-Meter-Raum, 1-1, dann haust hier das Ding, Ottavio haut sich dann eine Hector-Flanke selber rein, will erklären vor Steffen Tickes. Ja, dann Elfmeter zum 3-1 durch Kainz, der bei dem Spiel auch wirklich stark aufgespielt hat. Ja, was sagst du zum VfL?
Ja, da muss ich natürlich immer aufpassen, ein bisschen, wie ich es formuliere, weil sonst hört sich immer ein bisschen böse an. Ich glaube, Problem beim VfL Wolfsburg ist auch, dass Niko Kovac auch noch nicht wirklich das richtige System für die Mannschaft gefunden hat. Ändert ja von Spieltag zu Spieltag auch immer wieder die Aufstellung vom System, jetzt am Wochenende mit Dreierkette. Ja, und dann hast du ein Heimspiel gegen Köln, wo du normalerweise eigentlich auch ja als VfL Wolfsburg dreifach punkten musst. Und was dann eigentlich auch für mich erschreckend war dann der Auftritt, vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Also trotz diesem Anschlusstreffer, der dann ja durchaus aus dem Nichts, so wie du auch sagst, gefallen ist. Aber es war nach vorne hin wirklich erschreckend, dieser Spielaufbau, die Umschaltmomente, wie die dann letztendlich bespielt werden. Da passt das eine nicht zum anderen. Und ich finde es dann genauso auch unglücklich, wenn sich ein Trainer dann nach so einem Spiel hinstellt und ja, die Mentalitätsfrage stellt, weil meines Erachtens ist der Trainer eigentlich hauptverantwortlich dafür, dass die Stimmung in der Truppe stimmt. Und wenn du natürlich ja so eine Stimmung in der Kabine hast, dann wird es natürlich schwer, nach so einem Saisonstart irgendwann dann wieder den Turnaround zu finden. Und meines Erachtens hat Niko Kovac jetzt eine Aufgabe, ein System zu finden, mit dem die Mannschaft spielen kann und am besten erfolgreich. Und diese ganzen Querelen eigentlich rund um die Mannschaft, auch mit Kruse. Ich hatte das Gefühl zum Beispiel, dass er am Samstag nur aufgestellt war, um Ruhe reinzubringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, klar, er hat seine Offensivaktion ein, zweimal im Spiel, wo er in Erscheinung tritt. Aber er wirkt auch nicht wirklich fit oder auch nicht wie der Max Kruse, der, ja, den man eigentlich auch kennt, wirklich die Fäden zieht auf dem Platz, die Kommandos gibt, die Truppe beisammen hält. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, oder?
Also ich habe teilweise die Körpersprache von Max Kruse auch in der einen oder anderen Situation mal beobachtet. Er resigniert da meiner Meinung nach schon in vielen Situationen. Bei einigen Spielern so nach dem Motto, Hand vor den Kopf geschlagen, was spielt ihr da für einen Mist zusammen? Das sind die einfachsten Bälle, die werden nicht gespielt oder die kommen erst gar nicht. Da kommt kein Pass in die Tiefe, dann wird er wieder quer gespielt, obwohl gerade einer in den Lauf sprintet. Die einfachsten Sachen, ich habe das Gefühl, dass Max Kruse eigentlich, klar, ist jetzt vielleicht nicht fit und austrainiert, aber eigentlich zu clever für die Mannschaft ist. Und dass du dich dann als Spieler dann teilweise maßlos ärgerst über die einfachsten Sachen, die dann einfach nicht kommen. Aber auch Maxi Arnold als Kapitän, da kommt auch meiner Meinung nach überhaupt nichts. Der ist ja auch mehr mit sich selbst beschäftigt. Da siehst du ja auch nicht mal, dass er da mal die Ärmel hochkrempelt, mal einen zusammenstaucht oder mal ein Zeichen setzt wie früher, wo man mal dazwischen haut. Also es fehlt sowohl in der Abwehr, der eine tritt über den Ball, dann hast du die Abstände in der Dreier-, Viererkette, je nachdem, 5 Meter ist einladend für jede Offensive. vorne, Lukas Mecher macht da seine, ist jetzt glaube ich bei 3 oder 4 Saisontoren. Ja, die Chancen, die er hat, die macht er dann auch, aber er wird ja auch viel zu selten mal ins Spiel eingebunden.
Ich wollte gerade sagen, er ist auch relativ allein, weil es gibt so Spiele, eigentlich Luka Waldschmidt wäre auch einer, bei dem irgendwann langsam mal der Knoten platzen müsste. Wenn du den dann wirklich siehst, jetzt am Samstagnachmittag, das ist schon sehr, sehr unglücklich und es macht halt einfach den Eindruck, dass da vieles nicht zusammenpasst. Also entweder ist es das Verständnis von dem, was eigentlich die 11 Jungs auf den Platz bringen sollen. Zum anderen siehst du dann auch einen Trainer, der relativ ratlos wirkt, meines Erachtens, auch wenig Emotion zeigt. Das hat man dann auch vor allem bei den Toren gemerkt. Vielleicht ist es wirklich so, dass es einfach nicht der Match ist, den man sich am Anfang eigentlich erhofft hat. Zudem, und das ist eigentlich für mich auch noch die spannendste Frage, Schmadtke im Hintergrund mit dem Wissen, dass er im Dezember sozusagen den Verein verlässt. Es ist einfach im Gesamten wirkt es sehr, sehr unglücklich meines Erachtens. Und die Wolfsburger dürfen jetzt aufpassen, dass du nicht nach dem 5. Spieltag schon eigentlich damit anfangen musst, eher dich daran zu orientieren, was unter dem Strich passiert, anstatt hier nach vorne zu gucken in Richtung Europa, wo sie ja ursprünglich hin wollten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jörg Schmadtke da jetzt in Zukunft nochmal großartig Bock hat, wieder nach einem neuen Trainer Ausschau zu halten. Ne? Also,
naja, die Frage ist, ist Schmadtke wirklich derjenige, der jetzt den nächsten Trainer oder den Trainer hätte im Sommer eigentlich auch aussuchen dürfen? War ja eh kein großer Fan, dass man einen Vertrag verlängert bis Dezember. Da hätte im Sommer ein klarer Cut hergehört. Ich glaube, dann hätte man auch die Möglichkeit gehabt, den Kader vielleicht auch nochmal ein bisschen anders zu gestalten. Man hätte den Trainer suchen können, der auch wirklich zum VfL Wolfsburg passt. Und am Ende des Tages, im Worst-Case-Szenario haben sich sowohl Verein als auch Niko Kovac ein Eigentor geschossen, weil er sich damit eigentlich meines Erachtens auch ein bisschen die Finger verbrennt.
Ja, und jetzt am Wochenende kommt es natürlich dann auch, wie es dann so oft kommt, ausgerechnet Saisonspiel. Niko Kovac kommt zu seiner alten Liebe, wo er den größten Erfolg mitgefeiert hat. Muss dann nach Frankfurt mit dem VfL Wolfsburg. Ja, auch ein Spiel, wo man dann auch gerne mal baden gehen kann. Ne? Von daher müssen wir uns mal überraschen lassen, wie es da um die Mannschaft von Niko Kovac weitergeht. Ein Spiel, wo wir vielleicht gar nicht so groß drauf eingehen müssen am Samstag.
Union Bayern.
Stimmt, dann haben wir sogar 2 Spiele, Fabi. Beim Ergebnis haben sie sogar das gleiche. VfB Stuttgart und Schalke 04 trennen sich am Ende 1:1. VfB eigentlich relativ gut ins Spiel gestartet, hatte auch die ein oder andere gute Möglichkeit. Silas hatte da eine gute Möglichkeit, wo er führig bedient und dann auch der VfB mit 1:0 in Führung geht. Die Schalke haben sich davon aber auch wie die letzten Spiele eigentlich nach einem Rückstand erstmal nicht unterkriegen lassen. Und so war es dann Simon Terodde 3 Minuten später mit dem Ausgleich. Ja, und in der Folge dann, wie in der letzten Woche in Köln, ja, schwächte der VfB sich dann wieder selber mit einer gelb-roten Karte. Ziemlich dämlich von Wagnoman mit einem Foul gegen Mohr. Und am Ende muss der VfB dann wieder etwas froh drüber sein, dass sie am Ende mit einem Punkt dastehen. Die Serie ist hat weiter Bestand. Der VfB jetzt 24 Heimspiele, immer ein Gegentor bekommen. Ja, die Schalke jetzt 31 Spiele auswärts, sieglos. Ein schönes Fußballspiel. Als neutraler Fußballbetrachter war es, glaube ich, von beiden Seiten nicht. Hat man, glaube ich, schon gemerkt, was da zum Teil für beide auch auf dem Spiel stand.
Stimmt, aber ich glaube, man hat deutlich gesehen, dass die Schalker Mannschaft jetzt wirklich auch richtig angekommen ist, finde ich. Sie treten als Einheit auf. Das hat sich ja in den letzten Wochen schon angedeutet, oder finde ich, seit dem Saisonstart eigentlich, auch wenn sie da das ein oder andere Spiel deutlich verloren haben. Das sieht schon gut aus und das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ich glaube, dass der Klassenhalt ist das Ziel, aber so wie sie jetzt auch in Stuttgart aufgetreten sind, das lässt sich schon gut ansehen. Und sind sicherlich eine Mannschaft, die in den nächsten Wochen auch ihre Punkte einfahren wird.
Aber er muss auch in Zukunft bei den Schalkern, war jetzt am Wochenende ja auch wieder der Fall, katastrophaler Fehler vom Neuzugang Sepp Vandenberg, wo er über den Ball tritt und Silas auf und davon ist. Mit solchen einfachen Fehlern, vermeidbaren Fehlern, da verschenkst du unnötig Punkte, ne, die hinterher dann im Abstiegskampf natürlich fehlen können oder extrem wichtig dann sind. Ne? Also ja. Die Fehler müssen auf jeden Fall aufhören, müssen vermieden werden. ja, jetzt am kommenden Wochenende, Sören, kommt ja dann der VfL Bochum in die Arena.
Ja, ist, glaube ich, für den FC Schalke 04 ein willkommener Gast, denn beim Nachbarn in Bochum ist ja im Moment einiges los.
Ja, das stimmt wohl. Du hast einen guten Übergang, ja. Fabi, du noch was, Schalke, Stuttgart?
Ja, ein bisschen was wollte ich eigentlich schon noch über das Spiel sagen, weil ich glaube, so einfach abschenken dürfen wir das nicht als langweiliges 1-1. Ich glaube, war es eigentlich gar nicht. Ich glaube, vielmehr ärgerlich aus Sicht beider Clubs die Tatsache, dass das Spiel 1-1 ausgeht, weil ich glaube, als VfB Stuttgart musst du in so einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger drei Punkte sammeln. Ich glaube, das haben wir die letzten Wochen auch schon des Öfteren angesprochen. Was für mich eigentlich verwunderlich war, dass ja die Stuttgarter ziemlich gut angefangen haben, auch 1-0 in Führung gehen, verdient. Klar, dann natürlich durch einen katastrophalen Patzer in der Schalke-Hintermannschaft. Auf der anderen Seite war es dann natürlich auch so, dass du dich wieder mal, wie auch schon gegen Köln war es, glaube ich, selbst schwächst in Form von einem Platzverweis, der sowas von selten dämlich ist. dass es wirklich wehtut als VfB-Fan, glaube ich, dann das Heimspiel auch ja, ein Stück weit mit einem Punkt zu beenden, wo du zum Ende hin, glaube ich, noch froh sein musst oder würde ich sogar sagen, vielleicht sogar noch ein bisschen Glück mit dabei hattest, dass das Spiel wirklich 1-1 ausgeht. Ich glaube, es gab noch eine richtig große Doppelchance von Salazar, glaube ich, oder?
Ja, kurz vor Ende. Mhm.
Kurz vor Ende. Und das Gleiche gilt aber auch irgendwie für die Schalke, die tun und machen, die hängen sich rein, sie erspielen sich mittlerweile auch Torchancen. Aber wenn du dann halt da unten drin stehst, dann musst du irgendwann den Bock umstoßen und auch mal ein zweites Tor machen. Man kann ihnen wirklich keinen Vorwurf machen, aber ich glaube, dass es wirklich eine ganz knackige Saison für die Schalker wird, wenn du in solchen Spielen nicht anfängst, wirklich deine Dinge auch zu machen, deine Chancen zu nutzen, dann wird es irgendwann, glaube ich, richtig eng werden. Und es war ein Klassiker, glaube ich, an diesem Samstag, wo du drei Punkte holen musst, egal welche Mannschaft, aber da musst du drei Punkte mitnehmen. Bei den Voraussetzungen, die spätestens dann ab der roten Karte für die Schalke gegolten haben, im Umkehrschluss aber auch für die Stuttgarter. Und dann ist ein 1-1 für beide Mannschaften zu wenig.
Ja, das schon, aber wie gesagt, letzte Woche in Köln in Unterzahl gespielt, jetzt in Unterzahl gespielt, den Punkt mehr oder weniger hinten heraus wirklich erkämpft. Bis dato, wie du schon sagtest, ein gutes Spiel gemacht. Also die Stuttgarter Mannschaft wirkt auf jeden Fall deutlich gefestigter als zum Ende der letzten Saison, würde ich sagen. Und jetzt haben sie ja auch noch Kirassi geholt für Sascha Kalajdzic als Ersatz. Ja, wenn jetzt vorne vielleicht mal noch ein bisschen effektiver mit den Chancen umgegangen wird und da mal das zweite Tor auch fällt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der VfB da gegen die direkten Konkurrenten auch mal die nötigen drei Punkte dann in den nächsten Spielen einfährt. Jetzt am kommenden Wochenende, ja, kann man wahrscheinlich nicht mit drei Punkten rechnen. Da geht es dann zum kriselnden FC Bayern München, Fabi. Da muss man da mal schauen, wie sich der VfB in München dann präsentieren wird.
Ja, aber was ich ja damit einfach nur meine, ist halt wirklich, du musst als VfB Stuttgart, und ich meine, jetzt ist der fünfte Spieltag, ich meine, klar, am Ende des Tages hast du jetzt am Samstag auch wieder einen Punkt gewonnen, aber du schwächst dich zweimal selbst in beiden Spielen, wo du die Möglichkeit hast, wirklich dreifach zu punkten. Und das kann irgendwann am Ende der Saison dann halt eben doch genau diese 2, 3, 4 Punkte sein, die dir am Ende des Tages fehlen. Weil du hast jetzt 4 Punkte auf dem Konto, hätten wahrscheinlich auch in der Endabrechnung, wenn man über 90 Minuten mit 11 Mann das Spiel beendet, was die Stuttgarter anscheinend wirklich Schwierigkeiten haben diese Saison. Aber dann wärst du vielleicht jetzt auch schon mal bei 6, 7 oder 8 Punkten. Und das ist dann ein Polster, was du durchaus gut gebrauchen kannst. Jetzt fährst du nächste Woche nach München. Ich glaube, so weit lehne ich mich aus dem Fenster. Da wird es nichts zu holen geben. Ja, und dann ist es wirklich auch mit 4 geschossenen Toren auch relativ überschaubar, was in der Offensive passiert. Klar, du hast die Möglichkeiten, aber es sind dann eben so Spiele, wo du zu Hause gewinnen musst.
Ja. Okay, dann belassen wir es dabei. Aber auf jeden Fall die Leistung in den 5 Spielen, wir brauchen die Spiele jetzt nicht einzeln nochmal komplett durchgehen. Aber die Spiele, die sie da gespielt haben, waren sie ja bei keinem Spiel irgendwie komplett chancenlos oder haben irgendwas abgeschenkt oder sonstiges. Das waren ja alles weitestgehend gute Auftritte, ne? So, wo, dann kriegst du unglücklich dann zumindest in Bremen dann in der 95. Minute da noch den Ausgleich, dann wären dann auch nochmal 2 Punkte mehr gewesen. Aber sei es drum, eine Mannschaft, die momentan deutlich größere Probleme hat, als 4 Punkte auf dem Konto zu haben, da wären sie wahrscheinlich momentan froh drüber. Sören, der VfL Bochum, ganz, ganz nächste bittere Pleite zu Hause gegen Werder Bremen.
Ja, in unterm Strich würde ich sagen, hat Werder Bremen nicht unverdient gewonnen im Ruhrstadion. Klar, das Spiel hätte auch kippen können. Der VfL hat 2 Tore geschossen, die dann aberkannt wurden. Man hat deutlich gesehen am Wochenende, wo die Baustellen im Moment noch sind. Werder Bremen, sobald sie in der Offensive waren, hat die Bochumer Abwehr gewackelt. Also da ist in der Innenverteidigung bzw. im Defensivverhalten noch eine Menge Luft nach oben. Offensiv hat sich der VfL auch oft schwer getan. Kevin Stöger war allein auf weiter Flur, war der Spieler, an dem das Spiel hing. Klar, Leidenschaft kann man dem VfL erneut nichts vorwerfen, auch in der Schlussphase. Alles in Ordnung, kommt man dem VfL auch nichts vorwerfen, aber klar, Punkte müssen jetzt her. Offensiv erspielt man sich die ein oder andere Chance, ohne dabei wirklich effektiv zu sein. Aber ja, jetzt geht's nächste Woche gegen Schalke, da muss der Sieg her, weil sonst prophezei ich auch schon die erste Trainerentlassung in der Bundesliga.
Vielleicht direkt, du hast gerade angesprochen, Sören, die vermeintliche Führung ist zurückgenommen worden nach Videobeweis. Kriegt den Ball da an die Hand geschossen, steht schon auf der Linie. Also für mich ganz klar hätte man das nicht zurücknehmen müssen.
Für mich auch nicht.
War das zweite Tor?
Was zurückgenommen worden ist, oder?
Nee, das zweite Tor war Abseits. Das zweite Tor war Abseits.
Ach so, stimmt.
Der Anschlusstreffer zum 1-2 wäre es gewesen.
Genau.
Dann. Beim Führungstreff, richtig. Da kannst du nichts, da konnte Hoffmann nichts machen. Also der Ball geht an die Hand. Gut, aber anscheinend ist die Regel so, oder nicht nur anscheinend, die Regel ist halt so, vor Torerzielung Hand wird's abgepfiffen. Ja, ärgerlich, weil da hätte das Spiel natürlich einen ganz anderen Lauf nehmen können. Aber so ist es halt. Wenn das Spielglück im Moment nicht auf deiner Seite ist, dann ist es so, dann holst du keine Punkte. Aber das wissen wir ja auch aus den letzten Jahren generell. Das kann sich relativ schnell ändern und vielleicht ist es am kommenden Wochenende soweit.
Ja, und wie die Tore dann gefallen sind, war natürlich auch wieder relativ einfach. Ne? Der Zweikampf von Füllkrug, Lambropoulos reklamiert dann noch ein Foulspiel von Füllkrug, wobei da beide mitgedrückt haben. Dann wird der Ball schön auf Weiser rausgelegt und war ein richtig geiles Flugkopfballtor von Füllkrug.
1-0. Wollte ich gerade sagen. Also das 1-0 war so ein klassisches FIFA-Tor irgendwie ein Stück weit, oder? Das sind auf Flanke wie an der Schnur gezogen, Flugkopfball und das Ding schlägt ein. Das war schon ein schönes Tor, muss man so sagen.
Ja, war jetzt auch ordentlich Speed hinter dem Kopfball. Ne? Also da hat er sich Absolut. Mit seinen über 90 Kilo gut reingeschmissen, war auch unhaltbar für Manuel Riemann. Ja, bei Manuel Riemann,
Ich wollte nur sagen, dann bei der Entstehung zum Elfmeter war es eigentlich absehbar. Also das konnte man eigentlich sehen, als der Ball unterwegs war Richtung 16er. Wenn es da den Moment gibt, wo man die Sekundenwette bei Tipico platzieren könnte, Elfmeter ja oder nein, man hat es im Ansatz gesehen, dass es eigentlich nur Elfmeter geben kann, so wie die beiden in den Zweikampf gingen, oder?
Ja, also ich glaube, wenn Lambropoulos einen Spieler vor sich hat, der schneller ist und der Raum hat, da kann er nichts machen. Er kann diesen Spieler dann nicht verteidigen. Das ist einfach so. Er ist nicht der schnellste Spieler, muss er eigentlich auch nicht sein, wenn es anders gelöst wird. Aber das sah man schon, das stimmt.
Ja, also es war, man konnte es wirklich kommen sehen, dass es jetzt dann Elfmeter gibt. Und dann war es ausnahmsweise, sorry, Sören, dass ich das sagen muss, aber es war ja mal eine Elfmeter-Entscheidung, die nicht strittig war und man braucht keinen Videoassist, um auf Elfmeter zu entscheiden.
Nee, das auf keinen Fall. Ja, und Lambropoulos, die letzten Spiele auch im letzten Heimspiel gegen Mainz, ein, zwei Stellungsfehler und Gegentore verschuldet. Also es steht da momentan
auch ein bisschen neben sich, ne? Das ist ja das Problem und das hat der Saisonstart gezeigt, das hat die Vorbereitung gezeigt, die Innenverteidigung ist das Problem. Du hast mit Lambropoulos keinen athletischen Spieler hinten drin, du hast mit Ordetz, der verpflichtet wurde, jetzt auch nicht unbedingt Dynamik da drin und Das ist so, dass man die Abgänge von Bela Kotschap, der jetzt Stammspieler im Premier League-Verein ist, nicht ersetzen kann, ist klar. Maxim Leitsch hat bis jetzt auch alle Spiele in Mainz gemacht, sah vielleicht nicht immer glücklich aus, aber ist dort auch Stammspieler und das zeigt ja, was für eine Qualität du verloren hast. Und die wurde nicht ersetzt, die konnte man vielleicht nicht ersetzen, man wollte das Geld vielleicht auch nicht ausgeben. Ja, und da musst du damit leben, dass die Innenverteidiger, wenn sie eins in eins gegen eins Situationen kommen, natürlich blöd aussehen. Und dementsprechend ist das auch eine Sache, gerade vom defensiven Mittelfeld, wo auch große Probleme sind. Also bei Lucilla, glaube ich, merkt man schon, dass er an die Vorsaison nicht wirklich anschließen kann. Er ist klar mit der laufstärkste Spieler immer noch. Aber du merkst langsam, dass da auch viel, viel, Luft nach oben ist, beziehungsweise es geht irgendwann nicht mehr. Die Spieler, die an die 30 sind, können sich nicht mehr weiterentwickeln. Das ist einfach so von der Leistung her. Und da, ja, also musst du irgendwie anders lösen. Und da ist der Trainer gefragt, wenn er denn noch Bock hat auf den VfL, dass er sich da Lösungen einfallen lässt.
Fabi, du als Nicht-Bochum-Fan, als Außenstehender, momentan beim VfL Bochum auch alles ein bisschen, ja, mehr als unglücklich, wie momentan alles nach außen dringt, ja?
Erstmal muss ich ja sagen, ich bin ja dafür bekannt, dass ich Fan aller 18 Bundesligisten bin. Also das sagt ihr mir ja immer nach. Und zweitens hege ich ja durchaus auch Sympathien zu VfL Bochum. So ist es auch nicht. Ich finde, da wird im Moment auch von Sören Seite ein bisschen zu große Welle gemacht gegenüber einem wohlverdienten Trainer des VfL Bochum. Ich glaube, das ist einfach Business as usual, dass immer wieder Kontakte auch zu anderen Vereinen, vor allem dann in der Sommerpause, in der Konstellation dann eben auch vorhanden sind. Ich glaube, man kann vieles sagen, aber ich glaube, da wird ein hervorragender Job gemacht über die letzten Wochen hinweg. Bis letzte Woche hat sich, glaube ich, jeder Anhänger des VfL Bochum gewünscht, dass es eine Vertragsverlängerung gibt, eine langfristige Verlängerung. Und jetzt wird da ein bisschen, glaube ich, populistisch jemand an die Wand gestellt, der es absolut nicht verdient hat, weil er einen hervorragenden Job bei VfL Bochum macht. Und wenn man eins darf man. Ja, ich wollte nur sagen, man darf eins hier nicht vergessen, bei aller Liebe zum VfL Bochum. Aber ich glaube, dass es nicht einfach ist, eine Mannschaft wie ein VfL Bochum, der im Sommer im Kader so einen Umbruch hatte, jetzt ein Stück weit so an die Wand zu stellen, in dem Sinne, dass man Unmögliches fordert. Und ich glaube nach wie vor auch der Auftritt jetzt gegen Bremen. Mit ein bisschen mehr Spielglück gehst du vielleicht sogar in Führung. Und das ist ein Prozess, den die Mannschaft durchgehen muss. Und ich glaube, da steht absolut der richtige Mann an der Seitenlinie.
Ja, wobei Thomas Reis hat sich selbst an die Wand gestellt. Er wurde nicht von irgendjemandem an die Wand gestellt. Er hat sich selbst gegen die Wand gestellt. Er hätte es offen kommunizieren müssen. Der Ball lag, der Elfmeter lag ja quasi da, als er angesprochen wurde von Journalisten, ob er verhandelt hätte. Da gebe ich dir recht. Es ist völlig normal, dass du mit Vereinen dich austauschst, gerade wenn ein Vertrag irgendwann ausläuft. Ist natürlich nochmal so ein kleines Geschmäckle, wenn es dann ausgerechnet der Nachbar ist. Aber dann sag es doch, dann verheimlich es doch nicht und tust so, als wenn es keine Gespräche gegeben hätte. Das ist offensichtlich, jeder in Bochum weiß es jetzt mittlerweile, die Presse wusste es anscheinend schon im Sommer, dass da Gespräche sind und sich dann als Trainer noch hinzustellen und zu sagen auf einer Pressekonferenz, wo wirklich er hätte es offen sagen können, dann wäre es auch wirklich gut gewesen. Und zu sagen, es gab keine Gespräche, ist nicht in Ordnung, muss man auch ganz klar sagen. Aber das ist halt im Fußballbusiness so, da wird die Wahrheit ja oftmals nicht so wirklich nach außen getragen. Und er hat, das muss man ihm ankreiden, er hat uns in die erste Liga geführt, er hat den VfL in die erste Liga geführt, aber er hat vieles jetzt eingerissen und das natürlich, hat er auch viel Kredit, gerade bei den Führungsspielern, glaube ich, verloren, dass er da nicht offen
gestanden ist. Aber was hat er denn eingerissen? Er hat in dem Sinne...
Das, was er aufgebaut hat. Das, was er aufgebaut hat.
Ja gut, aber ich glaube...
Die ruhige Stimmung um den Verein.
Ja, aber er hat ja ein phänomenales erstes Bundesliga-Jahr mit dem VfL Bochum hingelegt und vielleicht war auch ein Grund, dass er das auf einer Pressekonferenz, glaube ich, nicht publik machen muss, weil dadurch eben auch die Unruhe entsteht, die eben jetzt entstanden ist. Und jetzt dreht man sich das natürlich als Fan oder vielleicht auch als jemand, der interessiert an der ganzen Geschichte ist, auch gern so hin, als hätte er doch die Möglichkeit genutzt und damals auf der Pressekonferenz gesagt, ja, ich habe mit Schalke verhandelt und deswegen verlängere ich meinen Vertrag nicht. Im Gegenteil, ich glaube, es ist eine Sache, die man öffentlich, glaube ich, auf einer Pressekonferenz nicht unbedingt allen Journalisten und vor allem auch im Zweifel vielleicht den eigenen Spielern als Alibi geben muss. Also von daher, wie gesagt, es ist ein hervorragender Trainer. Ich wüsste auch nicht, wer es besser macht als er oder machen könnte für den VfL Bochum. Und vielleicht kannst du mir gerne mal sagen, was die Konsequenz wäre, wenn er gehen muss, wer dann übernimmt.
Ich habe da heute schon einen Namen gehört und gelesen, Fabi. Da wird ihr ganz
aber es ist nicht Peter Neururer, oder?
Nee, aber fast.
Nein, du hast, also die logische Variante, zumindest für den Übergang, hat man im eigenen Verein mit Heiko Butscher, der die U19 sehr, sehr gut trainiert. Das ist ein Kandidat, kennt Patrick Fabian auch sehr gut. Und dann hast du natürlich auch jemanden mit Dimitrios Gramotzes, der im Moment keinen Verein hat, der auch schon beim VfL in der U19 gearbeitet hat, der auch ein sehr, sehr guter Trainer ist. Aber ich wünsche es mir natürlich auch nicht, dass Thomas Reis geht. Ich bin ja auch ein Fan gewesen von ihm. Wie er den VfL geführt hat, ruhig vor allem. Er ist ein offener und ehrlicher Typ. Deshalb hat mich das auch ja ein bisschen abgestoßen, diese Art und Weise. Aber ja, vielleicht ist es am kommenden Wochenende auch nicht so, dass wir uns darüber unterhalten können, sondern eher darüber, dass der VfL endlich 3 Punkte geholt hat.
Mal gucken, wie Thomas Reis' Bewerbung am Wochenende auf Schalke dann aussieht nach dem Spiel. Aber ich glaube, wir können unterm Strich festhalten, dass so einem kleinen Verein wie im VfL Bochum, dass der grundsätzlich nur erfolgreich arbeiten kann, wenn da Ruhe im Verein ist und egal welches Störfeuer da auftritt, ja, dass das sehr schnell zu Unmut führen kann, zu Unruhe führen kann und ja, darunter leidet dann am meisten dann auch der Verein. Ne? Ja. Ein Verein, wo sich seit Jahren in Ruhe arbeiten lässt und der jetzt von der Tabellenspitze grüßt, nach einem 3-2 Auswärtssieg in Leverkusen, Fabi, ist quasi deine nächste Lieblingsmannschaft.
Absolut.
Der Sportclub aus Freiburg.
Ja, ich glaube, wie soll man das formulieren? Ich glaube, an sich ist es im Moment der SC Freiburg eine Mannschaft, die sich durchaus zu einer absoluten Top-Mannschaft in der Bundesliga entwickelt. Weil die Art und Weise, wie man den Spielfilm, ich meine, du wirst ja wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen durch den Spielfilm gehen, aber sich auch von Rückschlägen während des Spiels nicht wirklich beirren lässt, dann mit dieser ruhigen, durchaus auch extrem coolen Art und Weise ins Spiel zurückkommt. Dann war es eine Standardsituation, wo Ginter nach einer Ecke letztendlich den Ausgleich erzielt. Gregoric, der dann das 2-1 macht, dann kommt Patrick Schick, macht das 2-2 und am Ende des Tages dreht der SC Freiburg dann wiederum das Spiel zu seinen Gunsten. Und das ist eine Art und Weise, die mir wirklich extrem zusagt. Und zwar auch in der Art und Weise, wie mit welcher Intensität der SC Freiburg so ein Spiel geht. Es geht Körpersprache, die Zweikampfführung, die Art und Weise, wie auch im Ballbesitz wirklich klug und smart die Bälle nach vorne getragen werden. Das ist schon extrem stark. Und ich glaube, dass man den SC Freiburg durchaus mittlerweile in der Form, glaube ich, zu den Top-Mannschaften der Bundesliga zählen kann. Vor allem auch, wenn man so auswärts auftritt.
Ja, und ich glaube, da braucht Christian Streich mit seinem Understatement, das kauft ihm so langsam, glaube ich, auch keiner mehr ab. Die Spieler haben es ja von ihm mittlerweile auch komplett übernommen, haben das auch alle sehr, sehr gut drauf. Aber ich glaube, wenn wir da die Freiburger Mannschaft einfach mal so ganz grob überfliegen und die Mannschaftsteile durchgehen, das fängt an bei einem Marc Flecken hinten, niederländischer Nationaltorwart, der, ich glaube, vor 2 Wochen war es mal, einen ziemlich bitteren Patzer gegen die Dortmunder hatte, aber jetzt am Wochenende auch wieder eine 1A-Leistung gezeigt hat. Dann hast du das Innenverteidiger-Duo gerade hinten mit Philipp Lienert, der für mich auch einer der unterschätztesten seit Jahren Innenverteidiger ist. Mit Matze Ginter kommt jemand zurück, der das ganze Umfeld in Freiburg kennt, der Christian Streich kennt. Und der Offensivbereich, wo der SC Freiburg sich dieses Jahr auch nochmal deutlich weiter und meiner Meinung nach auch gerade in der Spitze mit Gregoric auch nochmal ein Upgrade genommen hat. Jetzt am Wochenende auch wieder alle 3 Neuzugänge getroffen. Eine erste Halbzeit, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, war Leverkusen die deutlich bessere Mannschaft. Gehen da auch verdient durch Demir bei 1-0 in Führung. Freiburg ein bisschen durcheinander im 5-Meter-Raum, legen sich den Ball da kreuz und quer und Demir bei drückt den Ball dann über die Linie. Verpassen es danach dann das 2:0 zu machen. Aber dann Leverkusen auch dieses Jahr, bringen sich dann wieder auch ja, um das gerade Aufgebaute, um ihren eigenen Lohn innerhalb von, was waren es, 48. Minute und dann nochmal 2,5 Minuten später der Doppelschlag von den Freiburgern. Ja, Ginter Kopfball nach einer Ecke, das kann immer passieren, aber wieder 2:1.
Ja, wobei, darf ich da kurz einmal einhaken? Das ist halt für mich so ein persönlicher Wunsch, wenn ich die Leverkusener Mannschaft so vom Namen her auch das, was du vorher sagst, sie kommen gut ins Spiel, da ist ein Tempo, da sind genügend Jungs auf dem Feld, die wirklich richtig gut kicken können. Du hast Geschwindigkeit, du hast Tempo. Aber ich würde mir dann eben auch so wünschen, und ich picke jetzt mal einfach einen raus, der für mich einfach im Moment ein bisschen sinnbildlich auch für die Leverkusener steht, Jonathan Tah. Eigentlich ein Spieler im besten Fußballeralter, der jetzt irgendwann den nächsten Schritt machen muss. Er muss eine Führungsrolle einnehmen in dem Verein. Er will zurück in die Nationalmannschaft. Und dann eben auch so ein Verhalten beim 1-1 von Ginter, dieses Zweikampfverhalten, was man bei einer Standardsituation gegen sich hat. Das ist einfach nicht Jonathan Tah, wie man sich das einfach wünscht. Dann darfst du Ginter auch nie so zum Kopfball kommen lassen. Und das ist dann einfach in Summe viel zu wenig und zu einfach auch für den Gegner, in solchen Situationen die Tore zu erzielen beziehungsweise zum Abschluss zu kommen.
Ja, oder auch das 2-1, Fabi, das war auch wieder eine Konzentrationssache von Tapsoba. Gregoritsch lupft da den Ball Richtung, wer war es denn? Jong war es, glaube ich, der für Salah ja eingewechselt wurde. Der Ball ist eigentlich, kommt Richtung Tapsoba, ob Kopfball oder wie auch immer. Ja, und Jong spekuliert da, dann tritt Tapsoba völlig unbedrängt über den Ball. Ja, und dann spielt er den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Gregoritsch dann nur noch reinrutschen muss. Und der Siegtreffer ist 3:2 durch Doan am zweiten Pfosten. Nach einer Grifo-Ecke, es war auch einstudiert, auf einen kurzen Pfosten gezogen, verlängert. Und am zweiten Pfosten kommt, ich glaube, der kleinste Spieler, zweitkleinste Spieler von 22 Akteuren, kommt da frei zum 3:2. Ne? Also das sind Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Aber ja, macht Leverkusen zwischenzeitlich das 2:2. Patrick Schick auch am fünften Spieltag erst das erste Saisontor. Ein schöner Kopfball. Zwischen Grifo und Günther da zum Kopfball gekommen. Ja, aber aus der Leverkusener Elf, da wird man dieses Jahr auch nicht so wirklich schlau draus. Da hat man letztes Wochenende gedacht, das 3:0 in Mainz. Vielleicht ist das so der Turnaround, aber nee, ich glaube da noch nicht dran. Vor allem jetzt am Wochenende geht es nach Berlin. Und da hat Leverkusen die letzten Jahre ja auch nicht so oft gut ausgesehen. Da wird man sich auch wahrscheinlich wieder sehr, sehr schwer tun. Aber woran liegt es in Leverkusen? Wo wir jetzt gerade schon bei, wen hatten wir davor, bei dem Bochumann waren zum Beispiel.
Wenn es nach Sören geht, am Trainer.
Ja, ist es der Trainer oder ist es eine Kopfsache in der Mannschaft? Ich denke mal, Ruhe wird in Leverkusen erstmal noch weiter sein. Aber ja, jetzt kommt das Auswärtsspiel unter der Woche in Brügge, wo ich die Leverkusener jetzt auch nicht unbedingt als Favorit sehe.
Ja, also ich glaube, das ist
ausgestiegen.
Ja, nein, ich glaube, das ist ja ein Problem in Leverkusen, auch in den vergangenen Jahren, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben, ist diese Konstanz. Und du hast gesagt, 3:0 gewinnst du gegen Mainz und dann hast du wieder so ein Spiel drin, hast im Prinzip alles im Griff und leistest dir solche Fehler. Ich glaube, dass diese Konzentrierte einfach nicht da ist und dass vielleicht auch der ein oder andere Spieler denkt, dass er ein Champions-League-Spieler ist. Und Robert Andrich hat es ja nach dem Spiel gesagt, es geht jetzt nicht darum, hier noch ein Dribbling zu machen oder da noch ein Dribbling, sondern um harte Arbeit. Und er ist so ein Typ, er muss die Mannschaft dann vielleicht auch mitreißen. Und diese einfachen Fehler darfst du dir einfach nicht leisten. Und das ist dann eben das, wovon Freiburg im Moment profitiert. Sie haben eben dieses Spielglück auch auf ihrer Seite, wenn ich auch an die letzte Woche gegen Bochum denke. Da waren sie jetzt auch nicht unbedingt die klar bessere Mannschaft. Und wenn du dann eben dieses Spielglück hast, dann stehst du plötzlich auf Platz 1. Aber auch das kann sich relativ schnell ändern. Von daher bin ich auch gerade mit der Doppelbelastung gespannt, ob das in Freiburg weiter so aufwärts geht.
Lass uns mal überraschen. Fabi, ich würde ja gerne jetzt aufs Bayern-Spiel kommen, aber wir sind ja jetzt gerade hier bei den Krisenteams. Lass uns vielleicht noch ein Spiel vom Samstagabend vorziehen. Da haben wir auch eine Mannschaft, wo ich sagen muss, die enttäuschen mich zumindest noch mal mehr als die Leverkusener diese Saison. Leipzig, ein Spiel in Frankfurt, ein Wort dafür, desolat, oder?
Ja, also da fehlt es an Einstellung, an Körpersprache, an Verständnis, an Mentalität. Eigentlich alles, was den Fußball oder eine Mannschaft erfolgreich sein lässt, fehlt in Leipzig. Ich weiß ehrlicherweise nicht, woran es liegt, wenn man die erste Elf durchgeht, wenn man auch sieht, was auf der Bank sitzt, was in dem Kader steckt, dann ist es wirklich unglaublich erschreckend. Also so drastisch muss man das, glaube ich, an der Stelle auch ausdrücken, weil es ist jetzt am Samstagabend in Frankfurt, es ging nach vorne gar nichts. Die Umschaltmomente, die Situationen im Spiel, wo du vielleicht mal die Möglichkeit hast, gefährlich in eine gewisse Zone oder in die letzte Zone des Feldes zu kommen, war komplett nicht vorhanden und die Eintracht nutzt dann in der Art und Weise natürlich auch in der einen oder anderen Situation wunderbar herausgespielt. Schamlos aus, in dem Sinne wollte ich jetzt sagen, vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, aber das war ein unglaublich verdienter Sieg für die Frankfurter, tut der Seele gut, vor allem auch vor der Champions League Woche und bei den Leipzigern, ja, da muss man sich Sorgen machen und vielleicht gehe ich mit Sören mit, in dem Sinne, dass es am Wochenende die erste Trainerentlassung geben könnte, aber da würde ich genauso gut bei einer Niederlage der Leipziger gegen die Dortmunder, wovon ich im Moment wirklich stark ausgehe, ich glaube, dass es eine deutliche Niederlage wird, dann ist auch jemand in Leipzig richtig angezählt, würde ich behaupten.
Braucht ja nur mal auf die Statistik gucken, Sören, Leipzig, Frankfurt, 8 Kilometer mehr gelaufen, 14-4 Torschüsse bei der Offensive, bei den Offensivspielern, die Leipzig da eigentlich zur Verfügung haben, aber ein Werner, ein Kunku komplett in der Luft gehangen.
Ja, also seit letzter Woche, glaube ich, hat ja auch Glasner das System umgestellt auf eine Viererkette. Da haben sie schon gegen Bremen eine richtig gute Power auf den Platz bekommen, da auch verdient gewonnen. Ja, und das scheint auch die richtige Maßnahme zu sein. Das hat, wie du schon richtig gesagt hast, Leipzig hatte keine wirkliche Antwort parat. Kamada auf der linken Seite top. Mit Kolumani scheinen sie auch einen sehr, sehr guten Spieler verpflichtet zu haben. Also das sieht gut aus. Und klar, die Anfangssaisonstart war vielleicht nicht so oder hat ein bisschen gerumpelt. Aber das ist schon eine Mannschaft, die Spaß macht. Und da können wir uns, glaube ich, auch alle auf die Europapokalabende mit der Eintracht freuen.
Oliver Gnas, nach vor dem Spiel 6 Spiele gegen Frankfurter gemacht. 4-mal unentschieden, 4-mal Wolfsburg, 2-mal mit Frankfurt und jetzt der erste Sieg. Fing von der ersten Minute an super für die Frankfurter an. Jeden Zweikampf angenommen, gewonnen, die Leipziger komplett überlaufen und dann gehen sie nach einer Viertelstunde durch ein richtig schönes Tor von Kamada mit einzelnen Führungen. Klasse eingeleitet von Mario Götze, der da einen Traumchipball auf Kolumuani spielt und der völlig uneigennützig, viele hätten da glaube ich direkt aufs Tor geköpft, nochmal Querlicht vorm Tor. Kamada muss nur noch seinen Fuß hinhalten. Und das 2-0 von Rode, ja, wie er das da macht, war ja schon fast in Robben-Manier. Mit dem rechten Fuß erstmal hinterm Rücken lang gelegt und dann auf links gelegt und reingeschlänzt. Hat noch Glück, dass er abgefälscht wird. 2-0, Gulaschi ohne Chance. Ja, und das 3-0 dann in der zweiten Halbzeit durch Tuta nach dem Abpraller, nach dem fulminanten Götzeschuss. War kein Abseits. Und ja, zum Schluss dann noch ein Elfmeter von Boré, nachdem Haidara sich da auch ziemlich dilettantisch gegen Knauf angestellt hat. Steckt das Bein raus, nimmt er dankend an Boré. Ja, also wird auf jeden Fall spannend sein, wie Domenico Tedesco da den Turnaround schafft, jetzt am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Donetsk in der Champions League. Trainerproblem oder auch eigentlich Mannschaftsproblem?
Ja, nee, ich glaube, ja, Sören, bitte du zuerst.
Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, dass nur kurz Leipzig im Sommer, glaube ich, den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Ich glaube, dass sie André Silva ein bisschen verärgert haben, ihn Timo Werner vor die Nase gesetzt haben, dann wollte Leimer weg. Dafür hat man im Prinzip mit Xaver Schlager schon einen Ersatz gefunden, so, und der spielt jetzt nicht, weil natürlich Leimer noch da ist. Dann hast du das Problem mit Emil Forsberg, der sich auch nicht mehr so wirklich geschätzt fühlt in Leipzig. Also ich glaube, da hat RB sich die ein oder andere Baustelle selbst geschafft. Und das sorgt natürlich dann auch gerade innerhalb der Mannschaft für ein bisschen Unruhe.
Fabi?
Ja, ich glaube, grundsätzlich wollte ich eigentlich nur hinzufügen, dass wenigstens die Trainerfrage oder die Nachfolgefrage in Leipzig schon geklärt ist. Ich glaube, Alex Sickler und Marco Rose haben schon mal ein Hotel gebucht ab nächster Woche Montag.
Aber Rose baut da doch
Ja.
gerade oder hat sogar ein Haus da, glaube ich, ne?
Ja, es ist offensichtlich, was passieren wird, aber ich finde halt immer nur die Art und Weise. Ich fand es dann tatsächlich auch ein bisschen ratlos, wie Domenico Tedesco, glaube ich, auch nach dem Spiel in Frankfurt auch vor dem Mikro stand. Und das ist meines Erachtens immer nie ein gutes Zeichen, wenn du als Trainer keine Lösungen mehr findest und dann so ein blutleerer Auftritt am ja, Samstagabend in einem Topspiel gegen Eintracht Frankfurt, der tut verdammt weh. Wenn du auf die Tabelle guckst, kannst du froh sein, ja, dass im Moment die anderen Top-Mannschaften, die eigentlich laut deines eigenen Verständnisses auch mit dir in einer Kragenweite sich befinden, ja, zum Saisonstart auch noch Punkte lassen, trotz alledem. Ich glaube, 6 Punkte, 7 Punkte letztendlich am 5. Spieltag hinter der Musik herzulaufen, ist nicht gut. Und die Geduld von Oliver Minzlaff war, glaube ich, vor 2 Wochen schon so gut wie am Ende. Deswegen, ja, wie gesagt, ich glaube, es wird für die Leipziger beziehungsweise für Tedesco am Samstag nächste Woche ein Do-or-Die-Spiel. Entweder die gewinnen und schaffen den Turnaround oder es wird richtig, richtig eng für Tedesco. Und das in Wochen, wo du eigentlich wirklich versuchen solltest, die Leistung beziehungsweise die Truppe einzuschwören. Du hast jetzt wirklich englische Wochen, wo es auch für die Leipziger um viel geht mit der Champions League. Gut, du hast jetzt ein vermeintlich einfaches Heimspiel, also wenn man die Gruppe betrachtet, gegen Donetsk, glaube ich,
Ja,
oder?
morgen am Dienstag.
Genau, Dienstag, dann kommt der BVB und ja, und dann ist schon wieder die Champions League steht vor der Tür. Also das sind wirklich Wochen. Ja, so ein bisschen eigentlich die erste Crunch-Time dieser Saison, wo es wirklich wehtut, wenn du eben nicht in Form bist. Und du kannst dir ganz viel kaputt machen.
Ja, vielleicht rehabilitiert sich dann RB ja dann in der Champions League. Für die Einstellung ist ja letztendlich immer der Trainer zuständig. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich, dass die meisten Leipziger Spieler so dieses Selbstverständnis haben, ach komm, auch mit 80% gehen wir die Spiele an, das schaffen wir schon, haben wir letztes Jahr ja auch geschafft, aber ich glaube, die meisten haben vergessen, dass man auch in der Bundesliga gegen die vermeintlich kleinen Teams auch immer an die Leistungsgrenze gehen sollte. Das haben sie ja letztes Jahr gerade in der Rückrunde mehrfach bewiesen, haben ja teilweise wirklich erfrischenden Offensivfußball da auch gezeichnet, die Gegner ja auch phasenweise ja, an die Wand gespielt und überrollt. Aber seit Wochen ja, vom Tempo-Fußball, vom schnellen Passspiel ist einiges auf der Strecke geblieben. Ja, auf der Strecke geblieben sind auch 2 Punkte bei Union Berlin, beziehungsweise hat der FC Bayern auf der Strecke verloren. In Köpenick, Fabi, was war da los?
Durch eine Schwalbe.
Clever angenommen. Clever angenommen, hat man, glaube ich, hinterher, hat der Thomas Müller, glaube ich, hinterher gesagt, ne? Hat er
Nein, ich finde es total Nonsens, sowas dann vorzuschieben, glaube ich, nach dem Spiel. Ich glaube, Julian Nagelsmann ist auch gut beraten, wenn er sowas in Zukunft lässt, weil ich glaube, im Moment äußert er sich zu viel, zu oft über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen, auch wenn in dem Fall natürlich der Kern der Aussage auch richtig war. Ich glaube, es war kein Foulspiel. Sind wir schon mitten im Spiel beim 1-0. Ja, der Freistoß wird gepfiffen. Ich glaube, am Ende des Tages kann man den auch anders oder besser oder muss man besser den Freistoß oder die Standardsituation verteidigen. War dann natürlich auch genial abgeschlossen von Geraldo Becker, muss man wirklich so sagen. Meine Frage an euch beide wäre, sah für mich in der Zeitlupe auch
Haltbar,
aus
ne?
und ich habe es mir, ja, ich habe es mir mehrmals, ich glaube, Manuel Neuer hat damit gerechnet, dass das Ding am Pfosten vorbeigeht, oder? So vom Bewegungsablauf, vielleicht auch die Zuhörer, wenn jemand nochmal Lust und Muße hat, kann er sich die Szene nochmal angucken. Also so von der Körpersprache sieht so aus, als würde er davon ausgehen, auch wenn er die Hände nach oben nimmt, dass er davon oder damit gerechnet hat, dass der Ball am Pfosten vorbeigeht. Schwupps, schlägt er unten rechts ein. Dann die schnelle Antwort. Ja, und dann war es eigentlich auch das Spiel, was man erwarten konnte. Auch jeder, der die Union-Spiele auch in der vergangenen Saison oder jetzt auch an den ersten 4 Spieltagen auch geguckt hat. Union ist eine Mannschaft, die, ja, wie soll man es ausdrücken, den modernen Kick and Rush spielt. Wirklich nicht böse gemeint. Am Ende des Tages sehr erfolgreich. Bayern viel Ballbesitz und im Vergleich zum Gladbach-Spiel relativ wenig Lösungen, glaube ich, gefunden in der Offensive. Trotzdem waren Chancen da. Die wurden nicht genutzt und am Ende des Tages gehst du mit dem 1-1 nach Hause aus Bayerns Sicht, wo sich aber trotzdem, und so viel kann ich sagen, ich glaube, kein Fan Sorgen machen muss, solange die Mannschaft so spielt. Es ist eine Frage der Zeit, bis dann die Ergebnisse auch wieder stimmen. Und vielleicht auch noch eine Sache, die, glaube ich, jetzt aktuell in den Medien auch zu kurz kommt, wenn man ja viel darüber redet, ob Lewandowski fehlt oder nicht. Ich glaube, die Antwort ist eigentlich nein. Was ich hervorheben würde, ist eigentlich die Stabilität in der Defensive, wenn man mal das Gegentor jetzt wieder ausklammert. Aber das sieht nach hinten schon deutlich besser aus als noch die letzten ein, zwei Jahre, würde ich behaupten.
Ja, so ein Union hat es vorgemacht. Wenn man diese ganzen wilden Verrückten da, wenn man sich da nicht aus der Ordnung bringen lässt und konzentriert bleibt, hat Union, glaube ich, jetzt nochmal deutlicher gezeigt. Klar, einen guten Torwart letzte Woche hatte Gladbach. Aber was man mit konzentrierter Defensivarbeit und auch immer wieder mit diesen kleinen eingestreuten Foulspielen, Spielrhythmus rausnehmen, dass man dem FC Bayern da schon ziemlich auf die Nerven gehen kann, ne?
Ja, also Union macht das, was sie gegen jeden Gegner machen und das scheint dann eben auch gegen Bayern zu funktionieren. Sie haben das Mittelfeld unglaublich eng gemacht. Andras Schäfer hat mir sehr gut gefallen, auch Torsby, der im Sommer aus Italien gekommen ist, das sah schon sehr, sehr gut aus. Und ja, die Mannschaft ist eingespielt, da weiß jeder, was er machen muss. Du hast dann eben vorne im Moment mit Geraldo Becker, der kann schießen, der Ball geht rein, egal von wo, er hat einen guten Lauf. Nur was mich so ein bisschen bei Bayern gestört hat, hinterher gerade Thomas Müller hat das Unentschieden ein bisschen relativiert, hat es nicht so als so schlimm dargestellt, weil es hat sich so ein bisschen danach angehört oder Müller hat Union Berlin irgendwie so ein bisschen hochgeredet, als wenn das eine absolute Spitzenmannschaft ist. Ich glaube, du darfst da keine Ausreden suchen. Du musst dieses Spiel gewinnen gegen Union Berlin. Und von daher sollte man das 1-1 jetzt auch nicht schönreden. Gegen Union Berlin, du hast die Chancen, die musst du nutzen, da musst du die Spiele auch gewinnen. Aber klar, Union hat einen guten Tag erwischt. Wie gesagt, brauchst immer ein bisschen Glück, auch beim Torwart. Renault hat ja dann auch noch den einen oder anderen Ball gehalten. Aber für Bayern zu wenig. Und das kann man auch dann, glaube ich, schon deutlich kritisieren, dass da kein Dreier rausgesprungen ist und für Union top.
Vielleicht nur eine interessante Statistik. Union, die Mannschaft, die in der Liga die meisten Foulspiele macht. Allerdings auch die Mannschaft, die die wenigsten Karten hat in dieser Saison. Bis jetzt erst 5 gelbe Karten. Also sind jetzt keine übertriebenen Foulspiele bei, sondern wirklich, wie angesprochen, diese Kleinigkeiten immer mal hier, mal da. Und damit bringen sie ihren einen oder anderen Gegner auf jeden Fall schon mal immer gut aus dem Spiel. Ja, und momentan läuft es einfach bei der Mannschaft von Urs Fischer. Wird jetzt interessant werden, wie es am Donnerstag, Fabi, gegen, jetzt muss ich auch gucken, wie man da ausspricht, Saint-Gilloire.
Oh, probier es mal nochmal.
Saint-Gilloire aus Belgien aussieht, mit dem Heimspiel. Dürfen ja, glaube ich, auch an der Alten Försterei ihr Heimspiel austragen. Ja, da werden sie wahrscheinlich auch mit dem Sieg starten in der Europa League. Ja, lasst uns noch zu den letzten beiden Sonntagsspielen kommen. Wir sind ja heute schon zeitlich ziemlich weit fortgeschritten. Fabi Sörn, es ist passiert, endlich im 6. Pflichtspiel, endlich der ersehnte Befreiungsschlag für Sandro Schwarz und die Hertha. 3 Punkte. Es war das Spiel, mehr oder weniger, wir hatten es ja letzte Woche schon gesagt, so ein vermeintliches, vielleicht schon 6-Punkte-Spiel. Und letztendlich war es mal wieder ein harmloser Auftritt vom FCA, der unterm Strich, glaube ich, waren es 2 Schüsse aufs Tor hatte. Selbst bei dem Spiel hatte der FCA gerade nach dem Rückstand in der Offensive auch wieder nichts zu bieten. Da muss man sich, glaube ich, wirklich Sorgen machen.
Ja, ich habe heute im Laufe des Tages eine Statistik gesehen. Aus den letzten 5 Spielen hat sich Augsburg nur 7 Torchancen erspielt. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Das ist das, was auch in der letzten Saison schon das Hauptproblem war, die Offensive. Ich verstehe es nach wie vor nicht, weil auch da, wenn ich die Namen durchgehe, das ist eigentlich eine gestandene Bundesligamannschaft, von der man mehr erwarten muss. Aber scheinbar kriegt es auch kein Trainer in den Griff, dass vorne der Knoten platzt.
Fabi, eventuell nichts gegen Enrico Maaßen, aber Ist der FCA eine Mannschaft überhaupt mit den Spielern, die sie haben, die dieses System, was er spielen will, auf mehr Ballbesitz? Und der FCA war eigentlich doch immer eine Mannschaft, die durch aggressive Zweikämpfe und schnelles Umschaltspiel in den letzten Jahren sich in der Liga gehalten haben. Und jetzt die ersten 5 Spiele, dieser Ballbesitzfußball, dafür sind sie, glaube ich, fußballerisch auch ein bisschen hinten ran, oder?
Ich kann das so gar nicht bestätigen, wie du das sagst, weil der FCA für mich eigentlich seit fast mindestens 2 Jahren eigentlich eine Mannschaft ist, die ich keinem System und keinem Spielstil zuordnen kann.
Okay.
Ja, wirklich. Also das fällt mir wirklich immer schwer, weil ich immer nie weiß, für welchen Fußball der FCA steht. Und jetzt auch wieder am Sonntag das Heimspiel gegen Hertha BSC ist wahrscheinlich das Spiel gewesen, wo du als Heimfan eigentlich keinen Eintritt für bezahlen willst, weil es halt einfach wirklich nach vorne hin ziemlich schwach ist, was da vom FC Augsburg geboten wird. Liegt natürlich zum einen daran, dass spielerisch die Qualität meines Erachtens fehlt, von hinten raus im Spielaufbau, gleichzeitig dann aber auch im Mittelfeld relativ wenig spielerische Elemente, beziehungsweise eigentlich auch nicht die Qualität der Spieler ist, die du eigentlich benötigen würdest, um genau die Art und Weise oder genau diese Art von Fußball zu spielen. Und letztendlich kommt dabei am Ende im Moment einfach gar nichts bei raus, weil die Augsburger mit die ungefährlichste Mannschaft im letzten Drittel, die es, glaube ich, im Moment in der Bundesliga gibt. Das hört sich jetzt hart an, aber so ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Ja, und am Ende des Tages verlierst du halt ein Spiel, wo du als FC Augsburg eigentlich angewiesen bist, 3 Punkte zu sammeln. Und die Hertha in einem intensiven Spiel, was es durchaus auch war, ohne Zweifel, hat dann einfach die höhere Qualität und letztendlich setzt sich dann auch meines Erachtens verdient mit 2-0 durch.
Ja, du hast gerade angesprochen, ziemlich intensives Spiel, viele Zweikämpfe. Die Chancen blieben dabei auf der Strecke. Da war, glaube ich, ein vermeintlicher leichter Pfostenschuss von neu verpflichteten Berisha. Und EUK hatte dann noch einen schönen Schlenzer in der ersten Halbzeit. Das war es dann aber auch. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass wenn es ein bisschen glücklicher für den FCA läuft, mit Sicherheit dann ab der, wie viel Minute war es? Ich glaube 35. Minute oder 25. Dann vielleicht sogar mit einem Mann mehr das Spiel angeht, hat die Hertha in Person von Urimovic nochmal Glück gehabt, dass er da um den Platzverweis rumgekommen ist. Ja, und in der zweiten Halbzeit ist es dann eine schöne Flanke von Marvin Plattenhardt, der aber auch da bei der Flanke nicht wirklich attackiert wird, den Ball reinzuschlagen. Und dann ist es Luke Bakio per Kopf zur 1-0 Führung. Und wer danach wirklich damit gerechnet hätte, dass der FCA hat dann ja nochmal alles, was sie offensiv hatten, aufs Feld gebracht. Aber Niederlechner sagt es ja hinterher, selbst Lewandowski könnte momentan bei uns spielen. Es kommt einfach kein Ball vorne rein. Ja, somit die Hertha setzt dann noch den entscheidenden Konter über Davy Selke und Marco Richter, der dann das 2-0 macht. Ja, und am Ende steht der FCA mal wieder mit 0 Punkten da und muss jetzt am kommenden Freitag, ist auch ein richtiges klasse Spiel, Freitagabend Weserstadion, da wird der SVW wahrscheinlich auch einiges raushauen, um dann ja einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf weiter zu distanzieren, würde ich sagen. Ja? Also wenn da nicht gepunktet wird beim FCA, wird Stefan Reuter auch wieder schlaflose Nächte haben.
Dann haben wir den nächsten Trainerwechsel wahrscheinlich in der Bundesliga.
Also da ist momentan, glaube ich, einiges los, was das angeht, Fabi.
Ja, Tedesco war ja schon mal im Pott. Vielleicht passt der ganz gut zu Bochum. Reis nach Augsburg, ja, dann haben wir ja super, haben wir schon alle Probleme gelöst.
Ja, guck mal, geht doch, ist doch gar kein Thema. Ist doch gar kein Thema. Ja, und 2 Trainer, die das letzte Sonntagsspiel bestritten haben, die brauchen sich, glaube ich, momentan nach einem wirklich guten Start keine Sorgen machen, sind Bo Svensson und Daniel Farke. Ja, die Borussia nach dem Punktgewinn letztes Wochenende in München verliert. Für mich etwas überraschend. Ihr Heimspiel zu Hause mit 1-0 gegen Mainz 05. Was sagen wir zu dem Spiel?
Ja, Gladbach hätte in Führung gehen können, dann wäre das Spiel sicherlich anders verlaufen. Ich erinnere da an diese Mega-Chance, wo ich glaube, Thüram war es, 2-1 mit Neuhaus. Dann kommt der Pass nicht richtig rüber zu Neuhaus, beziehungsweise Chor rettet im letzten Moment. Also da hätte Gladbach schon in Führung gehen können.
Aber war das nicht eine abnormal geile Grätsche, Fabi? Sören, das war von der Mittellinie spurtet der da hinten hinterher und wie er dann die Grätsche, ist ja gefühlte 5 Meter schon gerutscht mit Anlauf, war überragend, die Grätsche von Dominic Kor. Habe ich echt gefeiert, die Szene.
Ja, absolut. Und das macht, glaube ich, auch Mainz aus. Dass sie machen nicht viel, sie stehen defensiv 90% der Fälle richtig gut. Und wenn sie vorne die Gelegenheit bekommen und dann ja so ein Megator von Aaron Martin erzielen, dann ja, dann kriegen sie so ein 1-0 eben über die Zeit. Und das ist, muss man Bo Svensson anerkennen, seitdem er in Mainz tätig ist, haben sie einen klaren Spielauftrag und den ziehen sie auch wirklich in jedem Spiel durch. Und das ist richtig gut.
Fabi, die Mainzer letztes Jahr in 17 Auswärtsspielen 11 Punkte geholt, diese Saison alle 3 Auswärtsspiele gewonnen. Ich glaube, die wussten, wo sie dran arbeiten müssen, ne? An ihrer Auswärtsschwäche.
Ja, kann man jetzt natürlich so zusammenfassen. Trotz alledem ist am Samstag da schon einiges auch in die Richtung der Mainzer gelaufen mit der roten Karte, dass der Freistoß dann auch so reingeht. Wobei auch hier, okay, nach der Leistung letzter Woche darf ich es nicht sagen, war ein schönes Freistoßtor. Ja, und am Ende des Tages bringen es die Mainzer dann über die Zeit und ja, hör mal, 3 Auswärtssiege in Folge. Ich glaube, wenn man beim Kicker mittlerweile Heim- und Auswärtstabelle sucht, man sucht vergeblich die Bayern irgendwo auf Platz 1, sondern das sind die Mainzer. Ja, ist so, sind doch schöne Momentaufnahmen. Die Mainzer und die Freiburger in der Auswärtstabelle weit vorne. Ja, mehr gibt es dazu von meiner Seite auch nicht wirklich zu sagen.
Ja, die Mainzer haben ja von Beginn an die Gladbach schon vor große Probleme gestellt durch ihr hohes, aggressives Anlaufen. Hatten da gerade in der Anfangsviertelstunde, musste Jan Sommer ja wirklich das ein oder andere Mal Kopf und Kragen riskieren und bewahrte da seine Mannschaft auch vor dem 1 oder vielleicht sogar vor dem 2-0. Durch das hohe Pressing hatte natürlich Gladbach dann immer wieder schöne Umschaltsituationen. Die Saison, du hast gerade unter anderem angesprochen, dann ja, kläglich versiebten. Und ja, wirklich spielentscheidend, dann wirklich die rote Karte von Itakura, der ja dann verunglückten Kopfball von, wer war es, Friedrich, glaube ich, ja, mit einem Foul gegen Unisivo stoppen musste. Ja, Gladbach danach nochmal alles versucht. Julian Weigel ist auch zu seinen ersten paar Minuten im Gladbacher Trikot gekommen. Ja, hat dann nicht mehr zum Ausgleich gereicht. War auf jeden Fall ein gut anzusehendes Spiel. Offensiv zumindest, war da auf beiden Seiten viel geboten. Ja, Jungs, das war der 5. Bundesligaspieltag und jetzt geht es jede Woche Schlag auf Schlag. Besser kann es, glaube ich, nicht laufen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Europapokal, freitags wieder Bundesliga. Fußballherz, was willst du mehr? Und es steht der erste Spieltag auf dem Programm. Wollen wir mal die Woche durchgehen? Fabi, Sören, grobe Tendenzen. BVB gegen Kopenhagen.
Ja, ein Sieg muss her, wenn du in der Gruppe weiterkommen willst.
Gehst du, glaube ich, mit Fabi, ne?
Ja, 5-1.
5-1, boah, das ist deutlich. Boah, bin ich mal gespannt. Leipzig, Fabi, hattest du gerade auch angesprochen. Rechnest du mit einer Reaktion?
Ja, ich gehe davon aus, dass es ein knapper Heimerfolg wird.
Ah, okay. Okay. Ja, Sören, Frankfurt, 19 Uhr Spiel am Mittwoch, glaube ich. Lissabon, Sporting.
Ja, so wie die Eintracht drauf ist, auch ein klarer Heimsieg.
Klarer Heimsieg, okay.
3-1.
3-1, okay. Ja, und dann Fabi, Giuseppe Meazza, die Bayern gastieren bei Lautaro. Lukaku nicht dabei.
Lukaku nicht dabei. Ich glaube, dass die Mailänder Schwierigkeit haben werden, mit dem Tempo der Bayern in der Offensive klarzukommen und sagt deshalb ein schönes, glattes 3-1 für den FC Bayern voraus.
Okay, jetzt nehme ich mal vorweg, ich tippe ein 1-1 für Leverkusen bzw. Brügge gegen
1-1
Leverkusen.
Für Leverkusen.
1-1 für Leverkusen und Brügge gleichzeitig. Punkteteilung in Brügge. Union Sören, erster Europapokal-Heimsieg?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Und Fabi, der SC Freiburg gegen Karabakh aus Aserbaidschan?
Ja, das wird eine klare Sache. Christian Streich wird sozusagen als Sieger vom Platz gehen mit seinen Jungs und ich gehe davon aus, dass sie das Ding 2-0 rocken werden. ohne Probleme.
So, und dann haben wir noch den letzten Wettbewerb, wo der 1. FC Köln die deutschen Farben hochhalten wird. Gastiert bei Lucien Favre und Nizza. Wie stehen da die Chancen? Tendenz, Maxi, ja?
Nizza gewinnt. Das ist nicht so einfach, meinst du?
Ja.
Ich sage unentschieden, kommen die Kölner, hauen alles raus. Obwohl, ja, wir sind ja deutsch und hoffen auf die Deutschen. Würden unentschieden, 1-1.
Ja, wenn man da so euren Tipps und Vorhersagen Glauben schenken darf, dürfte das eine durchaus sehr, sehr gute Europapokalwoche für die deutschen Teams werden. Ob das wirklich wird, werden wir dann am kommenden Wochenende auflösen. Ja, Jungs, eine Stunde 10. Klasse Folge heute, ging ziemlich schnell durch, ordentlich ins Reden gekommen. Und bevor wir es vergessen und bevor es untergeht, Fabi?
Ja, den Gewinner des Spieltags.
Sören ist ja immer sehr kreativ. Wen hast du da heute?
Heute kreativ, unkreativ. Für mich der VfL Bochum, auch wenn es so viele Nebengeräusche gibt. Der VfL ist größer als irgendein Trainer und größer als die Probleme, die er im Moment hat.
Es war schwierig diese Woche, aber ich habe mir jemanden rausgepickt, und zwar tatsächlich Mario Götze.
Verdammt.
Weil ich es ehrlicherweise kaum jemanden mehr gönne, nach allem, was er für den deutschen Fußball gemacht, nach allem, was er durchgemacht hat die letzten Jahre. Auf die Art und Weise jetzt das zweite richtig gute Spiel hintereinander, die Eintracht zu einem 4-0 geführt, und mir macht es einfach mega viel Spaß, ihn Fußball spielen zu sehen. Wenn er glücklich ist, das sieht man ihn an. Von daher der Gewinner des Spieltags, Mario Götze.
Ja gut, schade. Hätte ich mal lieber vorher was gesagt. ja, Mario Götze hat mir vorweggenommen. Für mich, jetzt muss ich improvisieren, sind es einfach die vermeintlichen Underdog-Teams, die uns jede Woche aufs Neue überraschen, in Form von, ja, Mainz, Freiburg, immer noch der SV Werder Bremen dieses Jahr, der 1. FC Köln. Da können sich die vermeintlichen Top-Teams mal so langsam wieder eine Scheibe von abschneiden und auch mal wieder sich aufs Wesentliche konzentrieren, dass man da auch in den kommenden Wochen nochmal wieder bei den Tippspielen mal wieder ein bisschen besser liegen kann. So, dann sind wir durch für heute. Hat mal wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht, Jungs. Und hier auch nochmal der Aufruf, Sören, für weitere
Experten gesucht, ist, glaube ich, der Aufruf, oder?
Ja, richtig, genau.
Experten gesucht, also wir haben das ja jetzt schon öfter mal gesagt, egal welcher Verein aus der Bundesliga, welcher Fan kann sich gerne melden und hier seine Expertise kundtun. Wir freuen uns, wenn jemand mitmacht oder wenn mehrere mitmachen. Ich glaube, das macht unseren Podcast ja eigentlich auch aus, dass wir nach allen Seiten offen sind, wir uns nicht nur auf den einen Verein konzentrieren, sondern dass wir, ja, wie Fabi eigentlich Fan aller Mannschaften sind, außer jetzt meine Wenigkeit jetzt als Dortmund- und Schalke-Fan. Also könnt ihr euch ein Beispiel an Fabi nehmen und auch, egal ob ihr jetzt Berlin-Fan seid, könnt ihr auch ein Spiel von, weiß ich nicht, Eintracht Frankfurt analysieren. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn da noch ein paar Leute mitmachen.
Genau. Und Fabi, du würdest dich auch noch freuen über den einen oder anderen Klick, über das eine oder andere Sternchen.
Ja, und über Christian Streich, wenn er endlich zu uns in den Podcast kommt. Natürlich würde ich mich sehr freuen. Genauso wie über alle anderen, die uns auch gerne die Meinung geigen oder sagen, ihr erzählt Schwachsinn. Es ist jeder herzlich willkommen, und wir garantieren, dass wir in der Regel, wenn es rund um den Fußball geht, auch jede Sprachnachricht, die wir erhalten, gerne abspielen in unserer neuesten Folge.
Richtig, genau. Also, ihr seid herzlich willkommen. In diesem Sinne, macht euch ein paar Gedanken am Wochenende. Nur Mut, und dann hören wir uns dann am kommenden Wochenende wieder. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss. Servus.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.